Das gehört ja immer dazu, dass man zurückschaut und sich ein bisschen feiern kann mit den Fötterchen. Genau. Ist irgendjemand da, der froh ist, wenn ich Hochdeutsch rede? Oder? Ist gut? Oder andere Sprachen, oder? Ich weiss nicht, ob das so angenehm wäre für euch dann, aber... Ja, die Kinder sind auch da. Wir gehen weiter bei der Geschichte von Jona. Ich nehme jetzt mal an, dass noch niemand von euch das erlebt hat, von einem Walfisch verschluckt zu werden, oder? Kinder, habt ihr das auch nicht erlebt? So, vielleicht hat mal ein Fisch ein bisschen am Bein knabbert, wo er im See gewesen sind am Baden oder so, aber verschluckt von einem Walfisch, geht das überhaupt? Vor etwa 3 Jahren ist das einem Mann passiert in Amerika. Der ist von einem Wal verschluckt worden. Das war ein Hummertaucher gewesen. Der ist etwa in 10 Meter Tiefe, hat er nach Hummer getaucht und ist dann von einem Buckelwal verschluckt worden. In etwa 10 Meter Tiefe. Er ist nur etwa eine halbe Minute oder ein bisschen länger. Das hat jemand auch, also der ist in Begleitung gewesen, das hat man mitbekommen dann natürlich. Ist er dann an der Oberfläche wieder ausgespuckt worden? Also nur etwa eine halbe Minute im Maul von dem Walfisch gewesen, von dem Buckelwal. Das war auch ein Unfall gewesen. Wal, die essen keine Menschen. Der hat da nach Krill oder was auch immer getaucht, oder? Und dann ist er halt aus Versehen ins Maul hineingekommen von dem Walfisch. Und der hat ihn dann auch wieder ausgespuckt. Der hat keine ernsthaften Verletzungen gehabt. Da findet man auch ein Foto dazu und bricht im Internet. Das ist der gute Mann. Er ist also wohl auf. Er hat nichts gebrochen, es geht ihm gut. Das war sicher sehr ein sehr eindrückliches Erlebnis gewesen, kann ich mir vorstellen. Ich habe dann ein bisschen nachgeforscht, hat mich interessiert und anscheinend gibt es genau eine Wahl heutzutage. Und zwar ist das eben nicht der Buckelwal, sondern, jetzt muss ich schauen, eine andere Wahl. Der Pottwal, genau. Der Pottwal ist der einzige Fisch oder Walfisch, der genug grosse Speiseröhre hat, dass ein Mensch überhaupt wird runtergehen. Genau. Also, eindrückliches Erlebnis. Jetzt hoffentlich die, die ans Meer gehen, in der Ferien schön locker bleiben. Das ist also äußerst selten. Die Chance sei sehr klein, dass man von einem Wal verschluckt wird, heutzutage. Ja, ihr Kind, wenn ihr wollt, ihr dürft gerne jetzt auch in der nächsten Zeit hinten ein bisschen malen. Die wollen, ihr müsst nicht, aber es hat ein paar Sachen parat, ein bisschen Vorlagen zum Jona. Ihr könnt da selber mal malen, wenn ihr euch das vorstellt, wie das war, wenn da wo da der Jona verschluckt worden ist. Oder eine angefangene Zeichnung auch weitermalen. Also ihr könnt einfach aufstehen, wenn ihr wollt, hinterher geht. Helen ist dann ein bisschen dort. Und ihr könnt dort dann ein bisschen malen und zeichnen, die wollen. Ja, ist das historisch überhaupt möglich? Kann man sich ja fragen, auch bei diesen Geschichten fragt man sich natürlich, ist das eine wahre Geschichte? Ist der Jona, also ist das wirklich so passiert? Auch da, ich habe gemerkt, viele beeilen sich auch in der Theologie heute sehr schnell zu sagen, das ist nicht so wichtig, ob die Geschichte wirklich passiert ist oder nicht. Die Botschaft in dieser Geschichte steht für sich, oder? Die ist sowieso wichtig, was Gott damit sagen will. Und ja, das denke ich auch grundsätzlich. Also, dass das so ist, also auch wenn es jetzt irgendwie eine Erzählung wäre, es wäre immer noch Wort Gottes, es hätte immer noch Bedeutung für uns. Und trotzdem, Jesus erwähnt den Jona ja selber. Ich meinte, er erwähnt nur nicht so viele Propheten, es gab nur 2. Ich meinte noch den Jesaja, der Jona ist einer davon. Er erwähnt den mal und sagt ja, also und ich verstehe das in dem Fall nicht nur symbolisch, wenn das der Jonas, wenn das Jesus so erwähnt. Er sagt, so wie der Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch vom Fisch war, so wird ich 3 Tage und 3 Nächte in der Tiefe von der Erde sein. Und prophetischen Ausblick auf sein Sterben natürlich am Karfreitag. Und wenn ich jetzt tatsächlich so verrückt bin, ich sage es jetzt mal so, zu glauben, und ich glaube, dass Jesus real tatsächlich von den Toten noch verstanden ist. Also nicht ein bisschen Symbolik und ja, hoffnungsvolle Geschichte und man kann wieder neu anfangen, sondern Jesus ist tatsächlich aus den Toten auferstanden. Wenn ich das glaube, und das glaube ich, und ich glaube, dass das wichtig ist persönlich, dann habe ich eigentlich nicht so ein Problem zu glauben, dass der Jona, also dass die Geschichte tatsächlich wahr gewesen ist. Aber ich lasse einfach mal so stehen. Ich weiss nicht, was du dir für Gedanken darüber machst. Wir tauchen in die Geschichte nochmal vom Jona. Um was geht es im Buch Jona? Der Jona ist ein Prophet vom lebendigen Gott und er hat das Problem mit Gott. Er hat das Problem mit der Gnade von Gott. Kann ein gerechter Gott, ein Gott, der gerecht ist, kann so ein Gott Gnade empfinden mit einem Volk wie den Assyrern? Finden vom Volk Israel damals, grausames Volk, die haben es wirklich schlimm getrieben. Kann ein gerechter Gott gnädig sein mit einem Volk wie den Assyrern? Also für den Jona ist das, kann man sagen, ein theologisches Problem gewesen. Was ist das für ein Gott? Und was er aber noch nicht so realisiert hat am Anfang, ist, dass er auch ein Problem in seinem Herz gehabt hat. Nicht nur ein theologisches Problem, sondern ein Herzensproblem. Der Jona ist nämlich blind dafür gewesen, dass er auch er selber ja nur aus der Gnade von Gott lebt. Dass er ein Sünder ist. Wenn ein Mensch das nicht begreift, da bin ich persönlich überzeugt, dann kann er eigentlich Gott nicht begreifen, warum das Gott so handelt. Und in der ganzen Geschichte vom Jona geht es eigentlich darum, dass Gott den Jona wie so an der Hand nimmt oder ihn einmal am Kragen packt und ihn über Gerechtigkeit lehrt, über Gerechtigkeit von Gott. Über treue und heilvolle Beziehungen von Gott zu den Menschen. Und der Weg dazu, das zu lernen, der ist manchmal hart und steinig. Es ist ein Weg nach oben für den Jona. Ich weiss nicht, ob jemand von uns das Buch von Jona mal gelesen hat, kürzlich. In der Geschichte von Jona geht es kontinuierlich runter. Das heisst, ganz am Anfang von der Geschichte, der Jona, wo er dann flüchtet vor Gott, wo er sagt, nein, der Auftrag zu den Assyrern gehen und ihnen noch predigen und so quasi die Möglichkeit eröffnen, dass sie könnten umkehren, das wollte ich nicht, er flüchtet und das heisst, er ging hinab nach Jaffa. Und dann ist er im Schiff und dort lesen wir in der Bibel, dass er im untersten Raum vom Schiff abgegangen ist. Und dann das letzte Mal, vor 2 Wochen, wo wir aufgehört haben sie dann den Jona genommen und haben dann ins Meer gerührt, noch weiter oben. Der Weg von Jona, die Flucht vor Gott, die führt nach oben. Es ist ein Weg nach oben. Und ich glaube, das ist immer so, wenn man vor Gott davonläuft. Aber es führt ihn letztlich auch zu einer Begegnung mit Gottes Gnade. Und dann geht die Geschichte weiter. Es heisst dann dort, ich glaube, das ist Jona, nicht Jona 1,15, stimmt nicht. Egal. Es geht dann dort weiter. Der Herr schickte einen großen Fisch. Was für ein Fisch, können wir nur spekulieren. Ein großer muss es gewesen sein. Der Jona verschlang, 3 Tage und 3 Nächte ist er im Bauch vom Fisch gewesen. Und jetzt geht es also noch weiter, aber für den Jona. Abend in die Dunkelheit, alleine in die Stille. Alles wird unwichtig, die ganze Geschichte kommt wie zum Stillstand und jetzt ist einfach der Jona in der Dunkelheit im Bauch von dem Fisch. Der Jona kann nichts mehr machen. Und ich habe es erwähnt, der Pottwal, falls es ein Pottwal war, ich habe gelesen, der verbringt sein Leben in den Tiefen so von etwa 3000 Meter. Weit unten. Ich glaube, das ist eine Situation, die niemand von uns wirklich nachvollziehen kann. Aber die Worte von Jona in dieser Situation, die lassen uns etwas erleben von dem, was dann passiert ist. Und das ist faszinierend. Und es gibt, also manche nennen die Worte, die jetzt folgen vom Jona, auch den Psalm vom Jona. Weil es erinnert ein bisschen an Psalmen in der Bibel. Es ist wie so der Psalm vom Jona. Und wir lesen den miteinander. So das Erleben vom Jona im Bauch vom Fisch. In meiner Not rief ich zum Herrn und er antwortete mir. Ich schrie zu dir aus dem Totenreich und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, ins Herz des Meeres und eine Strömung umgab mich. Alle deine Brandungen und Wellen begruben mich. Da dachte ich, ich bin vertrieben aus deiner Gegenwart. Dennoch werde ich deinen heiligen Tempel wiedersehen können. Ich versank in den Wellen und kämpfte mit dem Tod. Wasser umgab mich und die Algen schlangen sich um meinen Kopf. Ich sank zu den Wurzeln der Berge hinab und die Tore der Erde waren für mich auf ewig geschlossen. Doch du, Herr, mein Gott, hast mein Leben aus der Grube herausgezogen. Als ich keine Hoffnung mehr hatte, dachte ich an den Herrn. Und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel durch. Die, die falsche Götter anbeten, verzichten auf deine Gnade. Ich aber werde dir laut danken, Opfer bringen und meine Gelübde halten. Denn die Hilfe kommt vom Herrn. Jemand hat einmal gesagt, der grosse Fisch, das ist ein perfektes Beispiel für Gottes strenge Gnade. Strenge Gnade. Also der Fisch, der verschlingt ja den Jona und sein Leben ist gerettet. Mindestens vorläufig. Weil er ist ja immer noch eingesperrt. Er ist jetzt im Bauch vom Fisch. Er ist immer noch im Wasser. Es geht immer noch runter. Er sinkt zum Boden der Welt oder, wenn er es eben selber sagt, zu den Wurzeln der Berge. Weit entfernt von Hilfe und Rettung. Er lebt. Aber wie lange lebt er noch? Falls Gott nicht ein weiteres Mal eingreift und ihn rettet, ist das nur so eine vorübergehende Gnadenfrist gewesen für den Jona in dem Moment. Wenn ich mir so den Jona und andere Geschichten, andere Menschen in der Bibel anschaue, dann komme ich zu dem Schluss, dass wir Menschen, manchmal brauchen wir so eine radikale Behandlung irgendwie. Das tönt nicht so attraktiv in meinen Ohren als strenge Gnade, aber manchmal müssen wir ganz unten ankommen, dort, wo nichts mehr geht, aus eigener Kraft, dass ich ans Ende komme mit meinen Vorstellungen, mit meinen eigenen Kräften. Und erst dort kann ich anfangen zu lernen, mich ganz auf Gott zu verlassen. Und das ist eine Erfahrung, die sehen wir quer durch die Bibel durch. Ob der Jakob, der Abraham, der Josef, denken wir an Josef, für die, die Geschichte kennen, der David, der Elia, auch der Petrus im Neuen Testament, der Paulus hat die Erfahrung auch mal so beschrieben für sich. Und jetzt auch der Jona. Gott hat gute Gedanken für den Jona und für sein Volk, aber der Jona hat müssen lernen, genau auf das zu vertrauen. Vielleicht hast du den Satz schon mal gehört. Ich erkenne erst dann, dass Jesus alles ist, was ich brauche, wenn er alles ist, was ich habe. Ich bin überzeugt, dass verschiedene von euch die Erfahrung im persönlichen Leben auch schon gemacht haben. Jesus hat einmal gesagt, wer sein Leben finden will, muss es zuerst verlieren. Und das ist ja so eine spannende Parallele auch in dieser Geschichte vom Jona zu der Taufe. Letzten Sonntag hat der Markus ihn eben nicht über die Taufe geredet. Zu der Neugeburt. Da muss zuerst etwas zum Ende kommen, dass etwas Neues kann anfangen. Ich muss zuerst erkennen, dass Jesus alles ist, was ich brauche, wenn er alles ist, was ich kann. Der Jona hat müssen lernen, sich ganz auf Gott zu verlassen. Er hat zuerst müssen ganz unten ankommen, bevor der Weg wieder hat können aufgehen dann, im Wasser, aber auch in seinem Glauben. Die grössten Geheimnisse von der Gnade von Gott lernt man erst dann, oder meistens erst dann, wenn man am Boden liegt. So wie es der Jona beschreibt, seine Seele hat zuerst müssen verschmachten, sodass er angefangen hat, an Herr denken wieder, sich zu erinnern. Manchmal laufen wir von Gott davon, und dann vergessen wir, wie Gott ist. Wir vergessen, wer er ist. Wir vergessen vielleicht sogar, was er mal gesagt hat. Und erst dann fangen wir wieder an, uns daran zu erinnern. Aber das ist noch nicht das. Das ganz unten ankommen ist noch nicht das, was der Jona dann verändert. Viele Menschen kommen ganz unten an. Aber das, was der Jona ganz anfängt zu verändern, ist nicht, dass er ganz unten ist, sondern dass er ganz unten anfängt zu beten. Dass er zu Gott schreit. Die ganze Handlung kommt wieder zu einem Stillstand, damit der Jona alleine sein kann mit seinem Gott. Jetzt ist er dort, er kann sich nicht mehr wehren, er kann nicht mehr weg und Gott ist dort mit ihm. Und der Jona, der fährt da zu beten. Wir haben es gelesen, das Gebet von ihm. Und es gipfelt in dem Wort Gnade. Und es geht um Gnade im Buch vom Jona. Und das Wort, das biblische Wort Gnade im Hebräischen, das kommt sehr häufig vor. Chesed heisst das. Das bedeutet Barmherzigkeit, das bedeutet Treue, heilvolle Beziehungen, es bedeutet Güte, es bedeutet auch Verbundenheit, Dasein für jemanden. Das ist ganz praktisch, Gnade. Gunst, Grossherzigkeit, ein grosses Herz haben. Und wisst ihr, was ist das Verrückte? Der Jona, der hat ja von dieser Gnade gewusst. Der hat Gnade gewusst von Gott. Die Geschichte geht dann weiter, wir spulen schnell ein bisschen vor. Nur schnell, kommen wir dann in der nächsten Predigt noch dazu. Er geht ja dann am Schluss auf Ninive, er predigt diesen Menschen dort und die kehren tatsächlich um. Und dann bricht es aus dem Jona raus und er sagt, ich habe es ja gewusst, ich habe es ja von Anfang an gesagt, schon bevor ich aufgebrochen bin von dir heim, wegen dem bin ich ja von dir Gott weggelaufen. Wegen seiner Barmherzigkeit ist er von Gott weggelaufen. Ich habe gewusst, dass du ein gnädiger und ein barmherziger Gott bist. Und er sagt das nicht erfreut in dem Moment, der Jona. Also übrigens auch noch nach dieser Begegnung mit Gottes Gnade, heute jetzt, wo wir da sind im Bauch vom Fisch. Also es ist ein Prozess, er ist noch nicht am Ende nach dem Erlebnis im Bauch vom Fisch. Das finde ich verrückt, oder? Aber da bricht es so weh aus ihm raus und er sagt, ich habe es ja gewusst, dass du bist geduldig, du bist voller Liebe. Du hast nicht Freude am Unheil, du bist ein Gott, lesen wir an einer anderen Stelle in der Bibel, Gott freut sich nicht am Unheil von Menschen, die verloren gehen. Und das beißt der Jona wie verrückt. Also er hat es gewusst. Sein Problem war, Gottes Gnade für andere Menschen hat ihn gestört, der Jona. Für die Menschen von Ninive. Er war überzeugt, die Menschen in Ninive, die haben Gottes Gnade nicht verdient. Und da hat er eben etwas Entscheidendes nicht erkannt, dass er nämlich selber jeden Moment von seinem Leben total abhängig ist von Gottes Gnade. Er selber ist nur Prophet aus Gottes Gnade. Sein Volk Israel ist nur aus Gottes Gnade erwählt. Der entscheidende Punkt ist Gnade. Gottes Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Und das hat der Jona so in seiner Selbstgerechtigkeit, in seiner, wie könnte man sagen, Selbstgefälligkeit, hat er das noch nicht können irgendwie erfassen. Er hat noch nicht realisiert, dass das Problem in seinem Herz gibt. Er war blind dafür, dass auch er nur aus Gottes Gnade lebt. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Am letzten Sonntag war ja der EM-Final, schon wieder eine Woche her. Und ganz ehrlich, ich finde, am letzten Sonntag hat nicht Gnade gewonnen. Spanien war der absolute verdiente Sieger, oder? Sind wir uns einig? Die beste Mannschaft vom Turnier. Wenn England gewonnen hätte, das wäre Gnade gewesen. Völlig unverdientes Geschenk. Das wäre Gnade gewesen. Vor allem, weil wir hätten müssen dort sein, oder? Als Schweizer eigentlich. Als Stelle von England. Bei Gott ist Gewinnen immer ein unverdientes Geschenk. Ein Empfangen von etwas. Gewinnen ist bei Gott immer Gnade. Und so ist es beim Jona. Der Einzige, der ihn jetzt noch retten kann, dort im Bauch vom Fisch, ist Gott selber. Der Jona erkennt das. Er ist es alleine, der ihn aus der Tiefe zurückführen kann, aus der Grube raus. Da habe ich an Daniel gedacht, im Alten Testament. Da kommt das auch an die Löwengrube oder Jesus in der Grube, oder? Gott hört das Schreien und das Beten vom Jona. Es kommt bei ihm an und dann sagt der Jona, Rettung kommt allein vom Herrn. Und da klingt der Name von Jesus an. Das Wort für Rettung, das dort steht, ist nämlich das Wort Jeshua. Der Herr rettet. Yasha, Hebräisch, Hilfe, Hilfe. Das heisst, in einer Übersetzung heisst Gott allein hilft, aber präziser übersetzt, Gott allein kann retten. Joshua heisst ja, Gott rettet, oder? Jetzt sind wir gerade im Sola gehabt. Das Evangelium, so die rettende Nachricht, die haben wir ja am letzten Sonntag wieder mal gehört, oder? Die da gewesen sind in der Predigt von Markus, hat er das auf den Punkt gebracht mit vier Symbolen. Das sind die gewesen. Mögt ihr euch erinnern? Symbol vom Herz. Gott hat uns Menschen geschaffen für treue und heilvolle Beziehung zu ihm. Er liebt uns und er möchte, dass wir frei sind, ihn zu lieben und unsere Mitmenschen zu lieben. So, für das hat Gott uns geschaffen. Aber auf unserem Lebensweg, das ist das zweite Symbol, sind wir alle falsche Wege gegangen. Wir haben alle Götzen anbeten, sagt der Jona da. Oder er sagt einfach, die Götzen anbeten. Falsche Götter, die verzichten. Ganz spannend, dass der Jona sagt da, die verzichten auf Gottes Gnade. Sie verlöhnt Gottes Gnade, sie verzichten darauf. Wichtig, nicht Gottes Gnade verlässt sie, sondern sie verlöhnt Gottes Gnade, sie verzichten darauf. Wir alle sind weggegangen, die uns von Gott weggeführt haben. Und ganz ehrlich, da kommen wir jetzt an ein Problem auch in der heutigen Zeit, in unserer Gesellschaft, Gnade. Ich weiss nicht, ob dich das bis jetzt heute Morgen schon vom Hocker gehauen hat, also ihr sitzt alle noch, aber ich meine jetzt innerlich, wenn ich sage, wow, Gott ist so gnädig. Und denkst, was denkst du denn so? Ja, okay, ja, cool, ja, weiss ich. In der heutigen, in unserer Gesellschaft, wenn du sagst, Gott ist gnädig, das ist nicht etwas, wo die Leute darauf warten. Das ist eigentlich eine Beleidigung. Für was brauche ich Gottes Gnade? Ich bin doch nicht falsch. Also es ist nicht so plausibel, oder? Wenn du heute kommst und sagst, hey, wow, Gott ist im Fall gnädig, das ist nicht unbedingt plausibel, dass wir überhaupt Gottes Gnade brauchen. Das ist nicht einleuchtend. Wir sind eher in einer Zeit, die einen reden von einem therapeutischen Zeitalter. Das schlägt auch durch auf Kirchen und auf Theologie. Und jetzt vorsichtig, super, gibt es viele gute Therapien, brauchen wir auch als Menschen, bin ich mega dankbar. Aber das Hauptproblem ist heute, wo man sagt, hey, du bist eigentlich irgendwo Opfer geworden und jetzt brauchst du eine Therapie. Und wir vergessen völlig, wir sind alle auch Täter. Und darum ist uns Gnade nicht mehr plausibel. Wieso brauche ich Gnade? Ich brauche eine Therapie, ich brauche jemanden, der mir hilft. Mein Selbstwert verbessern und so weiter, alles auch wichtige Sachen. Aber wenn du sagst, du brauchst Gnade, dann sagst du, du hast ein Problem und du hast eine Mitschuld dran. Und das ist eine Beleidigung. Und die Frage ist auch für uns als Christen, wir sind ja mehr geprägt von unserer Gesellschaft, die uns umgibt, als wir glauben. Ist das für uns überhaupt noch plausibel? Hält uns das noch vom Hocker, dass wir erkennen, wow, hey, Gott ist so gnädig mit uns? Ich bin vor kurzem auf ein Zitat gestoßen zum Thema Götzendienst. Das hat mir noch recht zu denken gegeben. Das heisst, Götzendienst ist etwas von der Schöpfung zu erwarten, wo wir nur vom Schöpfer überkommen können. Also in der christlichen Theologie oder auch in der jüdisch-christlichen Tradition, seit eh und je ist es ganz wichtig, Schöpfung und Schöpfer sind zwei verschiedene Sachen. Das ist, kann man nicht einfach so vermischen. Und viele Religionen, so Naturreligionen, Buddhismus, Hinduismus und so weiter, da verfließt das in dem auch, wie sagt man dem? Pantheismus. Das ist ein super Fachwort, he? Pan heisst alles, oder? Und Ismus ist eben Gott, also Gott, die Lehre von Gott, oder? Das heisst, Gott ist in allem, oder? Gott findest du überall, in jedem Mensch und in der Natur und so. Und du findest viel Anklang von dem, in der heutigen Zeit, auch in unserer Gesellschaft, in der Esoterik, aber auch so einfach in den populären Spiritualitäten, die da so gelebt werden. Und es ist ganz wichtig, Schöpfer und Schöpfung sind unterschieden. Und jetzt musst du das Zitat mal schnell gut überlegen. Wenn ich etwas von meiner Frau erwarte, sie ist Schöpfung, ja? Wenn ich etwas von ihr erwarte, wenn ich von ihr erwarte, dass sie zutiefst mein Leben ausfüllt, dass sie mein Leben erfüllt, das ist ein Trugschluss, das kann mir nur der Schöpfer, nur Gott geben, dann wird sie zu einem Götz für mich. Wenn du von materiellem Wohlstand erwartest, dass es dein Leben ausfüllt, dann ist das Götzendienst, weil du erwartest von der Schöpfung etwas, was dir nur Gott kann geben. Nur Gott kann dein Herz ausfüllen. Deine Sehnsucht nach Leben, nach Bedeutung, nach Vergebung, nach Frieden, nach Liebe, nach Ahnung. Das kann nur Gott ausfüllen in uns Menschen. Das könnten wir jetzt so weiterziehen. Selbstverwirklichung und alles, was so Thema ist heute. Wenn ich vom Ausleben von meiner Sexualität erwarte, dass das mein Leben ausfüllt. Götzendienst. Darum, glaube ich, ist es wichtig, dass wir erkennen, und das ist eben das dritte Symbol, dass wir alle brauchen Gott, der uns aus dem Zustand, auch von dieser kaputten Beziehung mit Gott, herausretten kann. Und das zeigt für mich auch, Gnade ist etwas Kostbares. Gnade hat Gott etwas gekostet. Gnade ist nicht einfach so, ja, ich drücke jetzt mal beide Augen zu, ist nicht so schlimm, sondern Gnade kostet etwas. Gnade ist kostbar, es hat Gott sein eigenes Leben gekostet. Und wer sein Leben, wer sein Vertrauen ganz auf Gott setzt, das ist der Anker. Wer sein Leben bei Gott festmacht, allein auf Gottes Gnade vertraut, wird gerettet werden. Wer Jesus aufnimmt in sein Leben, der darf sich Gottes Kind nennen, sagt Jesus im Johannes 1,12. Und der Paulus bringt das auf den Punkt, ich glaube, den Vers haben wir das letzte Mal auch gelesen. Er sagt, hört nochmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Und das hat der Jona müssen erkennen. Dort unten im Bauch von dem Fisch ist es nicht mehr weit her gewesen, mit seiner Selbstgerechtigkeit oder so. Er hat realisiert, nur Gott kann mich retten. Das ist es, was der Jona hat müssen lernen. Und dann heisst er so angehängt am Schluss vom zweiten Kapitel an das Gebet einfach, dass da befahl der Herr dem Fisch Jona am Strand auszuspucken. Wie auch immer, dass das dann vor sich gegangen ist, auf alle Fall, Gott rettet den Jona aus dem Fisch, ein übernatürliches Ereignis, aber das ist nicht die eigentliche Errettung, das ist nicht das eigentliche Wunder für mich in dieser Geschichte. Das eigentliche Wunder ist, wenn ein Mensch erkennt, dass er Gott braucht, dass auch er von Gott weggelaufen ist und dann kann die Beziehung zu Gott wieder heil werden. Und das ist ein unverdientes Geschenk. Ich möchte auch gegen den Schluss nochmal auf einen Aspekt eingehen, auch von der Gnade, die Auswirkung von der Gnade nämlich. Ich habe es vorher schon gesagt, der Jona ist in einem Prozess von der Gnade. Er sagt auch in dem Gebet, sagt er, die Götzen anbeten, also nicht er, die, oder? Und man merkt auch nachher, wenn er reagiert in Ninive, er ist immer noch am Lernen über Gottes Gnade. Aber er hat einmal etwas erkannt in dem Moment im Bauch vom Fisch. In dem Moment mindestens versetzt ihn Gottes Gnade wieder in die richtige Bewegungsrichtung. Er ist nämlich zurück am Land. Gott redet zu ihm wieder und sagt, schau, ich sage das nochmal, geh auf Ninive und so. Er wiederholt den Auftrag. Und dann lesen wir Folgendes. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive nach dem Wort des Herrn. Ich habe es für mich wie so zusammengefasst. Eine echte Begegnung mit Gottes Gnade führt immer zu einer aktiven Kooperation mit Gott und mit seinem Wort. Gnade wirkt sich aus im Leben von einem Menschen. Wenn du eine echte Begegnung hast mit Gottes Gnade, dann wirkt sich das aus. Weil was Gnade nicht ist, es ist keine Rechtfertigung, einen falschen Weg einfach weiterzugehen. So, danke Gott, hast mich jetzt aus dem Bauch gerettet und jetzt laufe ich wieder davon, hätte Jona auch machen können. Es ist keine Rechtfertigung, Gottes Gnade, um ein gesetzloses Leben zu führen, so fern von Gottes guten Lebensweisungen, außerhalb von einer vertrauensvollen Beziehung mit ihm. Also Gottes Gnade meint nicht, Gott lässt alles durchgehen. Augen zudrücken, alles nicht so schlimm. Nein, Gnade bedeutet, Gott schafft eine Möglichkeit, dass wir umkehren können. Für den Jona. Aber auch für die Menschen in Ninive. Gnade ist ein Angebot, umzukehren, zurück zu Gott. Gott liebt uns, er weiß, was gut ist. Er weiß, was uns gut tut. Wir sind ihm nicht egal. Und ich glaube, das ist auch wichtig für uns als Gemeinde. Ich bin überzeugt, die Gemeinde soll so etwas sein wie ein Raum der Gnade. Da sind wir hoffentlich gnädig miteinander. Gemeinde als ein Raum der Gnade bedeutet, du kannst kommen. Jeder Mensch ist da willkommen. Und ich meine wirklich jeder Mensch. Egal was seine Geschichte ist, egal was zu seinem Leben gehört, egal was für Weg dass der Mensch gerade geht, jeder Mensch ist willkommen in der Gemeinde. Aber das heisst auch nicht, dass man in der Gemeinde alles gut heisst und sagt, ja, das ist alles egal, das ist alles nicht so schlimm, was du das jetzt machst, wie du jetzt lebst oder in welche Richtung dass du unterwegs bist. Können wir das heute noch auseinanderhalten, dass man sagen, du bist herzlich willkommen. Wer Gott verschließt von niemandem die Türen. Aber Gnade fordert mich auch raus, mein Leben auf Gott auszurichten, Gott Antwort zu geben. Gnade und Wahrheit, die gehören immer zusammen. Es gibt keine Gnade ohne Wahrheit. Ohne die Wahrheit, dass ich ohne Gott verloren bin, dass ich Jesus brauche in dem Leben und darüber raus. Umgekehrt ist Wahrheit ohne Gnade auch nicht gut. Ja, da sind wir uns auch einig. Dann wird es lieblos. Aber Gnade ohne Wahrheit ist beliebig. Ich brauche die guten Lebensweisungen von Gott, wo ich mein Leben ausrichten kann. Ich brauche es, auf Jesus zu hören und ihm zu folgen, dass mein Lebenshaus nicht zusammenbricht auf dem Sand von meinen eigenen Lebensweisheiten oder von meiner eigenen Selbstgerechtigkeit oder so. Und darum möchte ich das zum Schluss nochmal so festheben. Eine echte Begegnung mit Gott, mit Gottes Gnade, führt immer zu einer aktiven Kooperation mit Gott selber und mit seiner Wahrheit, mit seinem Wort. Und das sehen wir auch an der Reaktion der Menschen in Ninive und im Jona. Die kehren dann nämlich tatsächlich um, da kommen wir noch dazu. Aber es wird deutlich, die Botschaft von der Gnade ist nicht harmlos, ist nicht so easy, alles okay. sondern die fordern heraus, sein Leben auf Gott auszurichten. Ihr könnt schon mal vorkommen, Band. Wir wollen nachher miteinander einsteigen in den Lobpreis. Gott hat sich entschieden, dass er uns Menschen nicht aufgibt. Er gibt uns nicht, was wir verdient hätten, sondern er beschenkt uns mit seiner Gnade. Das möchte ich dir auch heute Morgen zusprechen. Du hast Gottes Gunst, du hast seine Gnade. Er sucht uns, er sucht dich. Er will uns begegnen, er ruft uns zu sich zurück. Und genau das brauche ich ja, um Jesus hoffnungsvoll nachfolgen, weil ich hätte keine Hoffnung ohne Gottes Gnade. Aber ich hätte auch keine Hoffnung für die Welt ohne Gottes Gnade. Immer wieder merke ich brauche ja Gottes Vergebung, ich brauche seine Führung, ich brauche seine Kraft, auch seine Korrektur. Ich brauche seine Hoffnung, seine Liebe, ich bin total abhängig von Gottes Gnade. Das macht mich auch demütig für andere Menschen. Wir sind eingeladen, Gott eine Antwort zu geben. Einmal mehr, heute vielleicht auch das festzumachen. Vielleicht spricht Gott dich an irgendwo und du bist herausgefordert oder merkst auch, du möchtest das festmachen für dich. Einmal mehr, ich möchte auf Gottes Gnade vertrauen.